Beim Wettlauf um das ewige Leben lauern viele Gefahren. Wie leicht könnte es geschehen, dass wir von unserem Dienst für Gott abgelenkt werden? Wie können wir aber diesen Wettlauf gewinnen? Das erfahren wir von Bruder Bernd Engelbracht, reisender Aufseher im Raum Ludwigshafen, mit seinem Vortrag: Für den, der Jehova liebt, gibt es keine Ursache des Strauchels.
Der Aufruf, der heute an uns alle ergeht, lautet: Strauchle oder falle nicht im Wettlauf um das Leben. Es ist die Frage, die hier aufkommt: Was könnte uns denn in unserem Wettlauf um das Leben zu Fall bringen oder zum Straucheln bringen oder veranlassen? Ich denke mal, da brauchen wir gar nicht so weit zu gehen. Da fangen wir mal bei uns selber an. Es könnten ja auch unsere eigenen Unvollkommenheiten sein. Oder auch die Unvollkommenheiten anderer Glaubensbrüder. Vielleicht haben wir in der Vergangenheit die beiden Wörter straucheln und fallen in gleicher Bedeutung benutzt, also um einen bestimmten geistigen Zustand zu beschreiben, und dies mehr oder weniger in einem negativen Sinn. Was ist aber hier zu berücksichtigen? Diese beiden biblischen Ausdrücke, straucheln und fallen, können, müssen aber nicht immer in der gleichen Bedeutung gebraucht werden. Lass uns in diesem Zusammenhang einmal die Bibel aufschlagen, und zwar in Sprüche Kapitel 24, und zwar im Vers 16. Sprüche 24, Vers 16. Hier steht: Denn der Gerechte mag sogar siebenmal fallen, und er wird bestimmt aufstehen, aber die Bösen werden durch Unglück zum Straucheln gebracht werden. Das ist natürlich interessant und sehr ermunternd, diese Bibelstelle. Der Gerechte kann also fallen, und nicht nur einmal. Und hier wird gesagt, und er wird aufstehen. Was erkennen wir aus dieser biblischen Aussage? Wenn wir jetzt hier den Querverweis einmal nehmen von dieser Bibelstelle, Sprüche 24, Vers 16, dann ist es interessant, einmal diese Vers zu lesen, und zwar in Psalm 34, im Vers 19. Nach einem gehabten Problem, wenn wir an den David denken, nach einem gehabten Problem mit dem König Saul, da ist er ja dann zu Achish geflohen, und dort hatte er ebenfalls Probleme. Und da sagte er, oder schrieb hier im Vers 19: Viele sind der Unglücksschläge des Gerechten, aber aus ihnen allen befreit ihn Jehova. Ja, Jehova wird nicht zulassen, dass der, der voll auf ihn vertraut, in dem Sinne zum Straucheln gebracht wird oder zu Fall kommt oder einen geistigen Rückschlag erlebt, dass er sich dann nicht mehr von erholt oder nicht aufsteht. Es ist wirklich so, wie uns das Tagesmotto für den heutigen Tag sagt: Sein, also Jehovas vertrauter Umgang, ist mit den Rechtschaffenen. Da können wir gewiss sein. Im Gegensatz dazu sagt Sprüche 24, Vers 16: Aber die Bösen werden zum Unglück, zum Straucheln gebracht werden. Ja, die Bösen haben keine Kraft aufzustehen. Sie entscheiden sich dafür, liegen zu bleiben. Und warum entscheiden sie sich dafür? Weil sie die Hilfe durch den Geist Gottes zurückweisen. Was lernen wir? Wenn wir Jehova nahe bleiben, haben wir die Zuversicht, dass er uns hilft oder helfen wird, aufzustehen, damit wir ihm wieder unser Bestes geben können. Es ist also so, dass es für den, der Jehovas Gesetz liebt, keine Ursache des Strauchelns gibt, durch die er diesen Wettlauf um das ewige Leben ausscheiden müsste. Dieser Gedanke, der kommt auch sehr schön zum Tragen im Psalm 119, Vers 165. Wir kennen alle diese wunderbaren Worte, wo steht: Überströmender Friede gehört denen, die dein Gesetz lieben. Und für sie gibt es keine Ursache des Strauchelns. Und jetzt kommt hier eine Frage auf: Womit können wir unseren Wettlauf um das Leben vergleichen? Wir sind hier in einem Stadion, und da können wir auch mal an die Sportler denken. Wir können unseren Wettlauf um das ewige Leben mit einem Marathonlauf vergleichen. Wir wissen, wenn wir an den Marathonlauf denken, der ja über 40 Kilometer geht, da muss der Sportler wirklich Ausdauer bekunden. Wir wissen, ein Marathonlauf ist kein Kurzstreckenlauf. Und das ist ja das, gerade das Positive daran. Wenn ein Marathonläufer stolpert oder hinfällt, dann hat er ja Zeit, wieder aufzustehen und bis ins Ziel weiterzulaufen. Das wäre ja bei einem Sprinter nicht der Fall. Der könnte ja gleich liegen bleiben. Der hat ja keine Chance mehr, ans Ziel zu kommen. Kommt jetzt die Frage auf, wie können wir verhindern, überhaupt zu Fall zu kommen in dieser Zeit, in der wir heute leben? Nun, da gibt es verschiedene Hindernisse. Und diese Hindernisse möchten wir auch heute Morgen etwas näher beleuchten. Ich möchte sie zuerst einmal erwähnen und dann gehen wir noch näher darauf ein. Also Hindernisse, die uns praktisch zu Fall bringen könnten in dieser Zeit, in der wir heute leben. Da fangen wir wieder bei uns persönlich an. Erstens persönliche Schwächen, dann die Begierden des Fleisches, dann drittens, wenn in der Versammlung unserer Meinung nach etwas nicht richtig gehandhabt wird, das könnte uns auch zu Fall bringen oder zum Straucheln. Dann viertens Drangsal oder Verfolgung und fünftens die Unvollkommenheiten anderer in der Versammlung. Lass uns diese fünf verschiedenen möglichen Hindernisse etwas näher beleuchten. Fangen wir mit den persönlichen Schwächen an. Wir sind alle unvollkommen und etwas sollte uns aber ganz klar sein, wenn wir jetzt hier an unser Verhältnis zu unserem himmlischen Vater Jehova denken. Wenn wir hinfallen, und vielleicht sogar öfter, betrachtet uns Jehova nicht zwangsweise als illoyal. Wieso können wir da überhaupt sicher sein? Nun, wir können ja mal in der Zeit zurückgehen, und zwar in die vorchristliche Zeit, und denken hier an den König David. Ihm mangelte es ja manchmal an Selbstbeherrschung, aber er gab in seinen Bemühungen, Jehova zu gefallen, niemals auf. Und da können wir einen Bericht etwas näher beleuchten, ganz kurz nur, und zwar die Begebenheit mit Nabal. David hatte ja dem König Saul gegenüber bemerkenswerte Beherrschung bewiesen und ihn nicht getötet, obwohl er die Gelegenheit dazu hatte. Jetzt wurde er konfrontiert mit Nabal, der ihn beleidigte und seine Männer übel beschimpfte. Und wie reagierte der David? Er geriet in Rage und konnte nicht mehr klar denken. Erst als sich Abigail einschaltete, kam er wieder zur Besinnung, was ihn gerade noch davor praktisch bewahrte, einen schlimmen Fehler zu begehen. Das wäre ein Beispiel, wenn wir an persönliche Schwächen denken. Da hätten wir noch ein zweites Beispiel, Petrus. Nun, der Petrus hatte ja auch seine Probleme, wie wir unsere Probleme haben, und er hatte das Problem der Menschenfurcht. Wir denken auch hier an einen interessanten Bericht in der Bibel, und zwar hatte der Petrus ja in Antiochia Kontakt mit Heidenchristen und aß dann auch mit ihnen. Dann kamen eines Tages aus der Jerusalemer Versammlung Judenchristen nach Antiochia zu Besuch. Als Judenchristen verkehrten sie auch ungern überhaupt mit Heiden und auch nicht sehr gerne mit Heidenchristen. Das wusste der Petrus ganz genau. Und jetzt ist die Frage, wie verhielt sich jetzt der Apostel Petrus? Da er befürchtete, für die Besucher aus Jerusalem ein Stein des Anstoßes zu sein, trennte er sich jetzt von den Heidenchristen, mit denen er vorher Umgang pflegte, und aß auch nicht mehr mit ihnen. Warum? Offensichtlich war Petrus die Meinung, die die Judenchristen von ihm hatten, sehr wichtig. Und vielleicht hat auch der Petrus gedacht, in der Zeit, dass sie jetzt nun mal da sind, passe ich mich ihnen an und wenn sie dann wieder weg sind, dann werde ich wieder mit ihnen essen. Warum mein Verhältnis zu ihnen wegen dieser Lappalie stören? Ja, mit anderen Worten, welches Problem hatte der Petrus? Durch den Gruppenzwang war Petrus zum Heuchler geworden und von seinen eigenen Grundsätzen abgewichen. Zu welcher Schlussfolgerung kommen wir jetzt? Wenn uns aufgrund bestimmter Schwächen kleinere Sünden unterlaufen, und das sogar mehrmals, wie wir das jetzt eben gelesen haben, können wir immer noch in Jehovas Augen gerecht sein, wenn wir wieder aufstehen und wenn wir aufrichtig bereuen und wenn wir unseren Dienst für ihn treu fortsetzen. Ist das nicht ein wunderbarer Gedanke? Wenn wir also Gottes Gesetz lieben und uns weiterhin bemühen, ihm zu gehorchen und zu gefallen, wird uns unser himmlischer Vater niemals zurückweisen. Denken wir noch an Sprüche Kapitel 24, Vers 16. Statt jetzt hier den negativen Aspekt zu beleuchten, also unser Fallen, hebt ja diese Bibelstelle etwas sehr Positives hervor. Was hebt sie denn hervor hier als positiv? Die große Barmherzigkeit unseres himmlischen Vaters, die uns immer wieder aufstehen lässt. Also, Jehova Gott und auch Jesus Christus halten uns für vertrauenswürdig und möchten, dass wir wieder aufstehen. Und wir wissen auch, Jehova verzeiht einem Menschen, der von Herzen bereut, nicht widerwillig, sondern sehr gerne. Wir wissen, wir sprechen immer wieder über die Eigenschaften Jehovas, auch gestern während des Programms. Jehova ist ein barmherziger Gott und Jehova ist zum Vergeben bereit. Ist das nicht tröstend? Wir kommen auf ein zweites mögliches Hindernis zu sprechen in unserem Wettlauf um das ewige Leben. Das wären die Begierden des Fleisches. Also alle Menschen, die Jehova lieben, sollten ja normalerweise seine Denkweise über ihre eigenen Wünsche und Gefühle stellen. Und da sind wir ja praktisch angehalten, den Rat unseres Herrn Jesus Christus zu beachten, den wir in Matthäus 5, Vers 29 und 30 finden. Und diese Bibelstelle können wir auch gemeinsam lesen. Matthäus 5, Vers 29 und 30. Und hier steht: Wenn nun dein rechtes Auge dich straucheln macht, so reiß es aus und wirf es von dir weg. Denn es ist dir nützlicher, dass dir eines deiner Glieder verloren gehe, als dass dein ganzer Leib in die Gehenna gestürzt würde. Und wenn deine rechte Hand dich straucheln macht, so hau sie ab, wirf sie von dir weg. Denn es ist nützlicher für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Gehenna kommt. Frage: Wofür steht hier das Auge und wofür steht hier die Hand? Das Auge, von dem Jesus hier sprach, steht für das, worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten. Und mit der Hand ist das gemeint, was man mit den Händen tun kann. Und diese Glieder bzw. Körperteile können uns, wenn wir nicht aufpassen, straucheln machen, sodass wir praktisch aufhören, mit Jehova, unserem himmlischen Vater, zu wandeln. Welche Frage kommt jetzt also auf? Die Frage: Habe ich meine Augen so unter Kontrolle, dass in mir gar nicht erst ein Verlangen nach unsittlichem Material geweckt wird, wie es überall in Büchern, im Fernsehen, im Internet und so weiter zu finden ist? Sollten wir also versucht sein, Jehova ungehorsam zu werden, müssen wir praktisch energisch dagegen angehen, um im Denken sowie in sittlicher und auch in religiöser Hinsicht rein zu bleiben. Kommen wir zum dritten Gedanken, zum dritten möglichen Hindernis in unserem Wettlauf um das ewige Leben. Wenn in der Versammlung unserer Meinung nach etwas nicht richtig gehandhabt wird, da kommen wir ja bestimmt auf einen sehr interessanten Gedanken zu sprechen. Hast du das mitbekommen? Also ich weiß nicht, die Ältesten, ich habe das Gefühl, ihnen fehlt der Überblick. Kommen wir hier auf einen Punkt zu sprechen. Wer Jehova Gott liebt, der konzentriert sich auf Jesus Christus, das eingesetzte Haupt der Christenversammlung, und nicht auf unvollkommene Menschen. Was wird denn über Jesus Christus zum Beispiel in der Offenbarung Kapitel 1 gesagt? Wir haben hier die Verse 14 und den Vers 16. Im Vers 14, Offenbarung 1, wird gesagt: Und seine Augen sind wie eine Feuerflamme. Was heißt das überhaupt? Seine Augen, also Jesu Augen, sind wie eine Feuerflamme. Eines ist klar: Jesus Christus sieht alles im richtigen Licht und sieht auch viel mehr, als wir sehen können. Ist das nicht etwas Wunderbares? Und dann im Vers 16: Und er hat in seiner rechten Hand sieben Sterne. Was bedeutet das? Im erweiterten Sinn hat er die Ältestenschaften der Versammlung weltweit in seiner Hand. Sie stehen also unter seiner Aufsicht. Wenn dem so ist, liebe Brüder, liebe Schwestern und liebe Freunde, dann heißt das, Jehova hat volles Vertrauen in Jesus Christus und Jesus sorgt für die Bedürfnisse der Versammlungen zur rechten Zeit und zur günstigsten Zeit. Mach dir also keine Sorgen, wenn in der Versammlung deiner Meinung nach etwas nicht richtig gehandhabt wird. Resümee, lass uns weiterhin dem Beispiel Jehovas folgen und in diesem Fall werden wir nicht zulassen, dass die Handlungsweisen oder die Entscheidungen der Ältesten uns zum Straucheln bringen. Wir kommen zum vierten eventuellen Hindernis in unserem Wettlauf um das ewige Leben, Drangsal oder auch Verfolgung. Was hatten wir zu Anfang gesagt? Für den, der Jehova liebt, gibt es keine Ursache des Strauchelns. Was könnte denn jetzt nun dahinter stecken, wenn jemand wegen Drangsal oder wegen Verfolgung strauchelt? Könnte es zum Beispiel an ein Mangel oder ein Zeichen für einen Mangel an geistigem Gleichgewicht sein? Oder vielleicht könnte es auch eine Glaubensschwäche verraten? Wir denken hier in diesem Zusammenhang einmal an das Gleichnis, welches wir in Matthäus 13 finden, das Gleichnis vom Sämann. Vielleicht können wir das auch gemeinsam aufschlagen, Matthäus 13, Vers 21. Und hier steht in Matthäus 13, Vers 21, doch er hat keine Wurzeln in sich, sondern bleibt bloß eine Zeit lang. Und nachdem Drangsal oder Verfolgung wegen des Wortes entstanden ist, bringt ihn das sogleich zum Straucheln. Also eins ist ja nun mal sicher, da schließen wir uns bestimmt alle mit ein, es ist nicht leicht, wenn wir mit Problemen in unserem Leben konfrontiert werden. Und die Probleme nehmen ja nun überhand. Aber jetzt kommt der Punkt. Manche werden deshalb ängstlich und verlassen die Wahrheit, weil eben diese steinerne Beschaffenheit ihres Herzens nicht zulässt, dass sie tief genug über erbauende biblische Gedanken nachdenken. Ihre Wertschätzung also für Jehova und sein Wort ist deswegen zu oberflächlich und zu schwach, um jetzt dem Widerstand praktisch entgegensehen zu können oder ihm zu begegnen. Und jetzt kommt die Frage auf, wie kann eine solche Entwicklung vermieden werden? Man muss in der heutigen Zeit, das musste man schon immer, verhindern, dass sich im Herzen tiefe Verbitterung, unterschwelliges Eigeninteresse oder ähnliche verborgene Empfindungen festsetzen. Aber da können wir etwas Positives gegensetzen. Solche Verhärtungen im Herzen können mit der Kraft des Wortes Gottes aufgeweicht werden. Und sinnt man dann über diese Gedanken Gottes nach, dann kann im Herzen, wie das in Jakobus 1, Vers 21 steht, die Einpflanzung des Wortes in Gang gesetzt werden. So stärkt man also seinen Glauben. Das wiederum gibt erstens mal die nötige Kraft, um in Zeiten der Ermutigung durchzustehen und zweitens gibt es den Mut, trotz Problemen treu zu bleiben. Also kann man sagen, wenn man mit solchen Problemen konfrontiert wird, Drangsal oder Verfolgung und überhaupt in unserem Leben heute, Glaube gibt Kraft und Kraft gibt Mut. Also nur wenn wir den richtigen Herzenszustand bewahren, kann der Königreichssame tiefe Wurzeln bilden und diese tief ausgeprägten Wurzeln werden uns dann auch befähigen, in der Kraft Jehovas jeder Versuchung zu widerstehen und unerfreuliche Situationen zu sogenannten Stolpersteinen werden zu lassen. Wir kommen zum fünften eventuellen Hindernis in unserem Lauf um das ewige Leben, die Unvollkommenheiten anderer in der Versammlung. Ja, das ist jetzt auch wieder ein interessanter Punkt. Wieso kann es denn überhaupt unter Christen dazu führen, dass Unvollkommenheiten anderer Glieder der Versammlung uns zu Fall bringen könnten? Eines ist klar, durch Ich-Bezogenheit können Unterschiede in der Denkweise und auch Gewissensentscheidungen leicht zu einer Ursache des Strauchelns werden. Was können wir aber als Zeugen Jehovas nicht erwarten? Wir können nicht erwarten, vor jedem unbedachten Wort oder jeder gedankenlosen Tat bewahrt zu werden. Aber wir dürfen nicht zulassen, dass die Unvollkommenheiten anderer unseren Dienst für Jehova beeinträchtigen. Wie könnte man das denn am besten jetzt nun veranschaulichen? Ich denke da mal an ein Steinchen im Schuh. Was machst du, wenn du ein Steinchen im Schuh hast? Also klar, normalerweise Schuh aus, Steinchen raus. Das macht wahrscheinlich jeder. Aber offensichtlich, und jetzt kommen wir auf den Punkt zu sprechen, lassen einige symbolisch gesehen dieses Steinchen im Schuh, damit sie immer schmerzhaft an ihr Problem mit einem Glied in der Versammlung erinnert werden. Was sollte man tun, wenn jemand unsere Gefühle verletzt hat? Sehr hilfreich kann es da sein, an Hannah zu denken, die Mutter Samuels, die ja nun wirklich eine entmutigende Situation meisterte. Wir kennen diese Begebenheit mit Eli, dem Hohenpriester, der sie anschuldigte, betrunken zu sein. Aber sie betete ja. Und dennoch antwortete sie ihm respektvoll, und das wiederum veranlasste ihn zu sagen, möge der Gott Israels deine Bitte gewähren. Kommen wir also nicht zu Fall, wenn uns jemand verletzt. Wir haben hier ein wunderbares Beispiel in der Hanna. Was machen wir? Steinchen raus und die Sache ist vergessen. In Lukas Kapitel 6 finden wir aber noch einen biblischen Aufruf diesbezüglich. Und da möchten wir diesen Vers auch gemeinsam lesen. Lukas 6, Vers 37. Hier steht ganz klar und deutlich, hört über dies auf zu richten und ihr werdet bestimmt nicht gerichtet werden. Hört auf zu verurteilen und ihr werdet bestimmt nicht verurteilt werden. Fahrt fort freizulassen und ihr werdet freigelassen werden. Also, welche Frage sollten wir uns stellen, wenn es zu Problemen zwischenmenschlicher Beziehungen in der Christenversammlung kommt? Die Frage, beurteile ich andere aufgrund persönlicher Vorlieben ungerecht oder negativ? Vergessen wir nie, wenn wir Jehova Gott lieben, kann uns nichts, ja gar nichts, was andere tun, zum Straucheln bringen. Lass uns also in diesem Marathonlauf weiterhin mit Ausharren laufen und die Ursachen des Strauchelns meiden. Jetzt mag es natürlich sein, dass wir so manches Mal nicht gestolpert sind, aber waren wir vielleicht so daran, das Gleichgewicht vielleicht zu verlieren? Wie können wir den Lauf vollenden? Gerade hatte ich ja gesagt, unseren Lauf um das ewige Leben können wir mit einem Marathonlauf vergleichen. Und ein Athlet, wie auch ein Marathonläufer, muss aber auch trainieren. Und jetzt ein Gedanke, bitte nicht die Ohren zuhalten. Es muss immer und immer wieder gesagt werden, auch wir müssen trainieren. Wie? Das persönliche Studium und das Familienbibelstudium. Wir trainieren, indem wir die Bibel lesen, studieren, darüber nachsinnen, die Veröffentlichung des treuen und verständigen Sklaven und dann auch die Ursachen des Strauchelns erkennen. Dann ist es wichtig, auch im Gebet um die Kraft Gottes zu bitten, damit wir das alles umsetzen können in unserem Leben. Denn wir wollen ja ausharren in unserem Wettlauf um das ewige Leben. Und dann ist es natürlich auch wichtig, wie wir alle wissen, im Einklang mit dem Gebet dann auch zu leben. Wenn wir also den rechten Herzenszustand bewahren, wenn wir Jehova wirklich lieben, dann gibt es für uns keine Ursache des Strauchelns. Wir lasen es bereits im Psalm 119. Überströmender Friede gehört denen, die dein Gesetz lieben. Und für sie gibt es keine Ursache des Strauchelns. Da kommt jetzt die Frage auf. Liebst du Jehova? Dann gibt es für dich und für mich keine Ursache des Strauchelns.
Vielen Dank für diese offenen Worte. Woran uns der treue und verständige Sklave so nachträglich erinnert hat, hilft uns bestimmt, allem aus dem Weg zu gehen, was unserer engen Freundschaft zu Jehova abträglich sein könnte.